an Gehalt. Mir ist mal was ganz was Blödes passiert. Ich war eingeladen, alleine zu Freunden nach Kansas City in die USA zu fliegen, um einmal so eine Woche geistlich auch aufzutanken. Und die Gastfamilie, die mich aufgenommen hat, der Mann sagte: Mensch, Gottfried, hast du nicht Lust, in eine Mall zu fahren? Und ich dachte mir, ja, keine Ahnung, Mall, ja, Einkaufszentrum würde man bei uns sagen. Und dann sagte er, du kannst auch mein Auto mitnehmen. Er war ganz stolz darauf, das war ein silberner Nissan Maxima. Also ihr seht, wie alt ich bin. Damals war das ein cooles Auto. Heute wird man das vielleicht als Oldtimer fahren. Also ein Nissan Maxima, den durfte ich nehmen. Und dann hat er mir gezeigt, wo ich hin muss. Und dann bin ich also mit seinem Auto in diese Mall gefahren, habe das Auto auf dem Parkplatz abgestellt und habe mich in diesem Einkaufszentrum verloren. Und irgendwie Stunden später komme ich zurück auf diesem Parkplatz und du machst dir keine Vorstellung, schon das Einkaufszentrum war überwältigend groß, aber der Parkplatz. Also der Parkplatz war noch viel größer, als wir uns das vielleicht hier in Deutschland vorstellen können. Und mir war gar nicht bewusst, wie viele Leute Nissan Maxima fahren in der Ausgabe Silber. Und natürlich habe ich mir dieses kleine Nummernschild mit den Buchstaben und Zahlen nicht gemerkt, weil da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Jetzt stand ich da auf diesem Parkplatz und dachte mir, F, piep, wie komme ich jetzt nach Hause? Und da habe ich mir gedacht, Gottfried, du bist ein Fuchs. Und habe meinen Autoschlüssel genommen mit der Fernbedienung und bin die Parkbuchten Stück für Stück abgegangen, habe bei jedem Nissan Maxima gedrückt und tatsächlich ein Nissan hat reagiert. Piep, piep. Und dann wusste ich, ah toll, das ist das Auto. Es ist aufgegangen, ich konnte mit dem Auto losfahren. Und dann kam der zweite Schock. Ich bin in das Wohngebiet zurückgefahren, wo ich untergebracht war. Und auch da ist es so, ein Haus sieht dem anderen gleich. Und natürlich habe ich mir die Hausnummer nicht gemerkt. Irgendwie bin ich da auch vielleicht ein bisschen eingeschränkt in meiner Wahrnehmung. Das sind so ein paar Dinge, die mir eigentlich nicht so wichtig sind, aber dann doch vielleicht wichtig wären. So fuhr ich also die Straße rauf und runter und konnte mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, welches Haus das Richtige ist. Da habe ich mir gedacht, ah Gottfried, was machst du jetzt? Wie löst du das Problem? Ist ja super peinlich. Es war auch niemand zu Hause. Ich hatte auch nicht klingeln können. Ich will auch nicht bei jedem Nachbarn klingeln, sind sie so und so. Dann bin ich ganz langsam die Straße langs gefahren und der hatte so eine Fernbedienung für seine Garage. Und bei jeder Garage habe ich angehalten, habe draufgedrückt, Tor ging nicht auf, bin ich eine Garage weitergefahren, habe draufgedrückt, bis ein Tor aufging. Und ich dachte mir, oh Gott sei Dank, ich danke Gott für diese Fernbedienungen, die einen in so einer Situation retten. Wir sind in einer Serie Anker, Verbindung zu Gott, Verheißungen Gottes, wo wir unser Leben verankern können. Und ich sag dir, diese Serie, die wird für dich unheimlich ermutigend und aufbauend sein. Das heißt also, wenn du neue Kraft brauchst, wenn du neue Impulse brauchst für 26, komm sonntags hierher und lass dich inspirieren, lass dich ermutigen. Denn dieser Anker, diese Verbindung, von der wir hier reden, die hält wirklich. Sie hält, was sie verspricht. Gottes Zusagen, sein Wort, sein Versprechen ist wie ein Anker, auf das wir unser Leben bauen können, an dem wir unser Leben festmachen können, wo wir geschützt sind, wo wir verbunden sind. Letzten Sonntag habe ich das gesagt, wenn du die Predigt noch hören möchtest, du kannst sie in unserer App nachhören, lad dir die App im App Store runter, Christliches Zentrum Amberg, da findest du alle Predigten, im Übrigen alle Predigten der letzten 12 Jahre, also wenn du dir so den vollen Overkill geben möchtest und total down bist, dann hör dir einfach von Anfang an alle Predigten an und irgendwann, denke ich, kommst du dann so hier in den Gottesdienst rein. Also da findest du alles, auch mit der auch Handreichung für die Kleingruppe, alles findest du dort, auch die letzte Predigt. Aber da habe ich gesagt, dieser Anker ist wie eine Verbindung in den Himmel. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit ihm verbunden sind, haben wir einen Zugang, eine direkte Verbindung zum Himmel. Aber dieser Anker ist nicht eine Verbindung irgendwohin. Und das war jetzt auch mit diesem Nissan und mit diesem Garagentor wichtig. Nicht jedes Garagentor ist aufgegangen, nicht irgendein Garagentor ist aufgegangen, sondern das Garagentor, das Auto ist aufgegangen, mit dem die Fernsteuerung verbunden war. Und deshalb ist es auch so, nicht jede Zusage ist wie ein Anker. Nicht alles, was du hörst und alles, was cool ist, alle Versprechen sind auch tragfähig und tragen dich auch in den Stürmen und geben dir Halt. Sondern nur die Zusagen des Vaters von Jesus Christus. Denn der Gott, von dem wir reden, ist der Vater von Jesus Christus. Und wenn du mit einem Gott verbunden bist, der nicht der Vater von Jesus Christus ist, dann muss ich dir sagen, ja, dann ist das aber auch kein christlicher Gott. Ist nicht der Gott, von dem wir reden. Aber der Vater von Jesus Christus selbst, hat uns diese Zusagen gemacht. Und deshalb ist es tragfähig. Deshalb ist es zuverlässig, weil der Schöpfer Himmels und der Erden dich trägt und dich will und dich liebt. Und dieser Schöpfer sagt, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut. Hier ist der Name Gottes im Hebräischen Elohim gebraucht, der Vater Jesu. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Vater Jesu vertraut und dessen Hoffnung der Vater Jesu ist. Nicht irgendein Psychotrick, nicht irgendeine Motivationsgeschichte, sondern der Vater Jesu selbst. Voll glücklich ist er. Kommen wir gleich dazu. Die Jesus Freaks haben eine Volksbibel übersetzt und da lese ich gleich noch draus. Es ist immer wieder lustig, daraus zu lesen, weil es nochmal so ganz eine überraschende Perspektive gibt. Das ist das, was hier Jeremia uns sagt. Voll glücklich ist der Mensch, der sich auf den Herrn vertraut. Voll glücklich ist der, der mit dem Herrn verbunden ist, dessen Hoffnung der Herr ist. Was ist mit diesem Mensch? Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Also wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt, wenn du ihm nachfolgst, dann ist das Versprechen, du bist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Wir haben jetzt gerade ein paar Tage Urlaub gehabt am Bodensee und wir waren auf der Insel Reichenau und da gab es fantastische Weiden rundherum um diese Insel. Riesen Bäume. Und ich fragte mich, warum sind diese Bäume so riesig? Meine Frau war ganz fasziniert, hat sie fotografiert, weil die ganz viel Wasser haben. Und Weiden lieben das ja. Weiden werden ja richtig groß, wenn die am Wasser sind. Feste Hoffnung. Er hält, was er zusagt. Dieser Mensch hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Bleiben grün. Und auch in trockenen Jahren ist er ohne Sorge. Warum? Weil er mit dem Vater Jesu, dem Schöpfer Himmels und der Erde, verbunden ist. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Vielleicht fühlt sich das für dich in der Situation, wo du sagst, das ist trocken, es ist komisch, es ist irgendwie seltsam. Vielleicht fühlt sich das nicht gut an, aber er hat ja nicht gesagt, das fühlt sich gut an. Und du wirst es im Rückblick sehen, dass gerade das trockene Jahr das fruchtbarste Jahr war. Die Vorbereitung zu viel Frucht, gerade das, was du vielleicht gerade jetzt durchmachst, wird der Vater, und das hat er dir gesagt, dazu benutzen, dass es gut wird. Auch in der Landwirtschaft ist nicht nur Sonnenschein, sondern auch Regen. Und der Frost ist genauso wichtig wie alles andere. Hat alles seine Aufgabe, seine Funktion. Hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und der Prophet Jeremia hat wahrscheinlich einen Psalm aufgenommen und diesen Psalm nochmal aktualisiert, umgesetzt. Das ist der Psalm 1. In der hebräischen Bibel gibt es 150 Lieder, Gebete. Ein unglaublicher Schatz. Und der erste Psalm heißt in der Volksbibel folgendermaßen: Voll glücklich ist, wer nicht auf das hört, was die sagen, die null Bock auf Gott haben. Aber wie oft hören wir auf das, was Leute sagen, die null Bock auf Gott haben? Und warum erlauben wir ihnen, überhaupt zu uns zu reden? Warum hören wir nicht lieber den Leuten zu, die Bock auf Gott haben? Die voll Bock auf Gott haben? Warum hören wir nicht lieber Jesus zu, dem Heiligen Geist zu, dem Vater zu? Warum kümmern wir uns nicht über diese Dinge? Warum kümmern wir uns um Menschen und hören ihnen zu, die null Bock auf Gott haben? Vielleicht kannst du diese Woche einfach mal jemanden, der dir zu dir redet, kannst du sagen, hat der überhaupt Bock auf Gott? So wie ich Bock auf Gott habe? Es wird noch besser, Volksbibel, ja? Jesus Freaks. Voll glücklich ist, wer nicht den gleichen Mist mitmacht, wie jemand, der ständig über Gott lacht. Autsch. Auch wenn du sagst, ich bin Christ, also du hast inzwischen wahrscheinlich gelernt, oder sonst hör dir die Serie Christ an. Christ ist eigentlich keine Kategorie mehr, weil alle Leute sagen, sie seien Christen. Ich sage, lass das sein, dass du sagst, du bist Christ. Sag einfach, du bist ein Nachfolger Jesu. Definiere das, was du bist, aus der Beziehung. Hören wir nächsten Sonntag mehr dazu. Definiere das, was du bist, aus einer Beziehung. Weil das ist krass, wenn du sagst, ich bin ein Nachfolger Jesu. Das schreckt selbst einen Mensch muslimischen Glaubens auf, wenn du sagst, ich bin ein Follower of Isa. Ich war letztens bei meinem Friseur, dem Friseur meines Vertrauens, und dann sagt er, bist du Muslim? Und dann sage ich, nein, ich bin ein Nachfolger Isa. Da hat es den voll gerissen, da musste er aufpassen, dass er mich nicht schneidet vor Schock. Mensch, da steht jemand, sitzt jemand auf meinem Stuhl, der den Propheten Isa ernst nimmt und ihm nachfolgt. Und dann haben wir darüber geredet, was Isa mir bedeutet. Da war das Scheunentor sowas von offen, hat ihn wahnsinnig interessiert. Sag, du bist ein Nachfolger Jesu und definiere das, was du bist, aus der Beziehung zu Jesus, weil du hast voll Bock auf Jesus. Du bist einer von denjenigen, die voll Bock auf Jesus haben. Voll glücklich ist, wer nicht mit den Leuten, die lästern, rumsitzt und jeden und alles abdisst. Abdisst, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt. Zu meiner Zeit war das Coolste, was du sagen konntest. Abdisst. Man würde vielleicht heute sagen, spotten. Niedermachen. Schlecht reden. Aber hey, bist du auch nicht manchmal jemand, der lieber abdisst, als positiv zu reden? Lieber dich erhebt oder auf Leute runterschaut oder sie klein macht oder fertig macht oder dich aufregt. Denk immer daran, du bist eigentlich jemand, der voll Bock auf Gott hat. Und dann ist es wichtig, dass du diesen Psalm ernst nimmst und sagst, glücklich. Und dann fragst du dich, warum bin ich nicht glücklich? Ja, das sagt dir der Psalm gerade und ich sag's dir jetzt hier auch und hole einen Text, der tausend Jahre alt ist, heute in 2026 vor und sage, voll glücklich wärst du, wenn du nicht mit den Leuten lästerst und rumsitzt und jeden und alles abdisst. Weil im Übrigen, und da habe ich auch schon oft drüber geredet, du weißt nichts. Du hast nicht alle Informationen. Du kennst nicht die ganze Geschichte. Du kennst nur eine Seite. Du hast überhaupt gar keine Informationen. Wir sind eigentlich überhaupt nicht informiert. Also wäre schön, wenn wir einfach mal Klappe halten würden. Einfach mal uns nicht erheben, nicht Leute abdissen, lästern. Und dann die Wendung, ja, jetzt haben wir über das, was wir vermeiden sollen, geredet. Gut drauf ist, wer Bock hat, rauszufinden, was Gott von ihm will, täglich 24 Stunden. Und das ist eigentlich das, was du 26 für dich als große Frage über dein Leben stellen kannst. Was will Gott von mir? Und da habe ich Bock darauf, das rauszufinden. Oder hast du Bock darauf, das rauszufinden? Willst du das rausfinden? Willst du dich herausfordern lassen? Willst du aus deiner Komfortzone heraustreten? Willst du dich ins Spiel bringen? Oder willst du am Spielfeldrand sitzen und als Superfußballer Tipps geben? Oder noch besser am Fernseher, du ziehst dir zwar noch deinen Trainingsanzug an, machst dir eine Kiste Bier neben dein Dings und dann sagst du, oh, hätte doch Mensch dies und das und rauf und runter. Und dann sind wir ja alle super Experten, was das betrifft. Es ist was völlig anderes zu trainieren, es ist was völlig anderes im Spiel zu sein, es ist was völlig anderes im Tor zu stehen, rauszufinden. Aber wie machen wir das? Wer in seinen Verträgen liest Tag und Nacht und sich darüber voll den Kopf macht, sagt die Volksbibel. Das ist der Schlüssel. In seinem Wort nachlesen Tag und Nacht und sich darüber voll den Kopf machen. Wie voll machst du dir den Kopf mit irgendwelchen TikTok-Sachen oder Instagram-Reels oder irgendwelchen E-Mails oder irgendwas, was irgendjemand sagt? Hast du ja auch schon das ganze Leben gemacht? Hat dich das glücklich gemacht? Bist du dadurch voll glücklich geworden oder bist du dadurch voll deprimiert geworden und voll ängstlich und voll was auch immer? Der Psalmist sagt, also der Schreiber der Psalmen sagt, voll glücklich ist, wer über sein Wort das liest und sich darüber voll den Kopf macht. Voll den Kopf machen bedeutet darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Und das ist der Schlüssel. Und das ist das, was du heute mitnehmen solltest. Du solltest dir über das, was Gott sagt und was Gott will und was Gott von dir will, voll den Kopf machen. Das ist der Schlüssel. Und das Wort, das hier in der hebräischen Bibel gebraucht wird, ist eines meiner Lieblingsworte überhaupt. Das Wort im Hebräischen heißt Hagar. Das heißt, du sollst Hagar machen. Dieses hebräische Wort nehme ich deshalb vor, weil es ein Wort ist, das eine große Bandbreite hat, ein bildliches Wort. Ich werde es gleich dir entfalten, dass du weißt, wie mache ich mir denn voll den Kopf darüber, was Gott von mir will? Wie lese ich denn das? Wie komme ich denn da überhaupt hin? Wie kann ich diese Wirkung in meinem Leben entfalten? Kurz noch ein kleiner Crashkurs im Hebräischen. Du siehst hier drei hebräische Buchstaben, sind Konsonanten, ein H, ein G und ein H. Und wenn du jetzt keine T's, diese kleinen T's da unten sehen würdest, die als A vokalisiert werden, also Vokal A, dann würde es heißen. Und dass man da nicht aussprechen kann. Und das Hebräische ist aus lauter Konsonanten geschrieben. Also die ganze Bibel besteht aus lauter Konsonanten, die man nicht aussprechen kann, weil wir die deutsche Sprache und unsere Sprache lebt von Vokalen. Also O, A, E, solche Buchstaben. Und dann sieht das so aus, das sind die großen Buchstaben und diese kleinen T's darunter sind jeweils A und deswegen heißt es Hagar. Hagar. Sich darüber voll den Kopf zu machen, darüber nachsinnen Tag und Nacht, das ist der Schlüssel. Ein reiches Bild. Das Erste, was dieses Wort bedeutet, ist, und das könnt ihr hier in der Oberpfalz bestimmt gut nachvollziehen, ist wiederkäuen wie eine Kuh. Also eine Kuh frisst Gras oder Silage und dann legt sie sich hin und dann hat die mehrere Mägen und dann kaut sie das, was sie gegessen hat, schluckt es runter, holt es wieder vor, sag ich mal vorsichtig, holt es wieder vor, kaut es wieder, schluckt es runter, holt es wieder vor, kaut es wieder, schluckt es runter und das tut sie mehrere Male. Wiederkäuen wie eine Kuh. Nicht einfach nur lesen und abhaken. Und deswegen ist es auch gar nicht gut, dass du so viel auf einmal liest, weil das kannst du dir gar nicht merken. Lies einen Abschnitt und frage dich dann, wenn du den Abschnitt nochmal liest, Vater, was willst du durch diesen Text mir heute sagen? Und vielleicht magst du dann diesen Text und das, was du dann da rausgefunden hast, dir auf den Zettel schreiben zum Wiederkäuen. Das kannst du dann in den Tag mit reinnehmen und immer wieder vorholen und wieder drüber nachsinnen. Drüber nachdenken. Was meint das wohl? Was könnte er damit gesagt haben? Was hat das für mein Leben für Auswirkungen? Was bedeutet das eigentlich überhaupt? Was muss ich machen? Angenommen, Gott redet wirklich zu mir. Was müsste ich ändern? Und hey, ich sag dir eins, wenn du so unterwegs bist, wenn du das 2026 durchziehst, bist du am Ende des Jahres völlig woanders, als du heute warst. Bist du der glücklichste Mensch überhaupt? Bist du der verändertste Mensch überhaupt? Hast du dein Leben in weiten Teilen in Ordnung gebracht? ist wirklich der Schlüssel. Kauen wie eine Kuh. Das Zweite, was dieses Wort bedeutet, ist brüllen wie ein Löwe über seiner Beute. Das ist aus Jesaja 31, Vers 4. Der Herr hat mir gesagt, ein junger Löwe verteidigt knurrend seine Beute. Selbe Wort, Hagar. Der junge Löwe hat Beute gemacht. Und wenn du jetzt hier in den Gottesdienst kommst und dich hat etwas angesprochen, etwas dein Herz bewegt, wo du sagst, voll krass, das habe ich so noch gar nicht gesehen, dann hast du Beute gemacht, dann hast du etwas geschenkt bekommen, dann ist etwas dir gegeben worden, was jetzt deins ist. Aber du kennst das, du gehst durch diese Tür raus und dann kommt der oder jener oder ein Anruf oder du fährst mit dem Auto nach Hause und dann kommt dir jemand quer und in dem Augenblick, wo du hier rausgehst, musst du das, was du von Gott gehört hast, verteidigen. Du musst, bildlich gesprochen, wie so ein Löwe deine Pranke drauflegen und sagen, nix gibt's, das ist meins. Das nimmst du mir jetzt nicht mehr weg. Es gehört mir. Nachsinnen Tag und Nacht bedeutet auch beanspruchen, zu sagen, das gehört mir, das ist meins, das hat Gott mir zugesagt. Das lasse ich mir jetzt nicht durch Sorgen, das lasse ich mir nicht durch Menschen, die keinen Bock auf Gott haben, kaputt machen. Das lasse ich mir nicht durch Lüge und was auch immer wegnehmen. Das ist meins. Brüllen wie ein Löwe über seiner Beute. Und da darfst du dich auch gerne ein bisschen aufmanteln. Da darfst du gerne ein bisschen aus dir rauskommen. Auch wenn du hier in der Oberpfalz eher so sozialisiert bist, dass du eher deine Gefühle unterm Mantel hältst. Aber wenn jemand dich bestehlen will, kannst du schon mal sagen, nee, sorry, aber das ist meins. Nimmst du mir jetzt nicht weg. Brüllen wie ein Löwe. Knurren, fauchen, verteidigen. Und auch da sollten wir ein bisschen mehr aus uns herauskommen. Wenn Gott uns etwas zugesagt hat, Gott zu dir gesprochen hat und er spricht zu dir, zum Beispiel auch jetzt durch die Predigt, du spürst, wie dein Herz aufgeht, wie du sagst, Mensch, ja, das würde ich gerne haben oder du betest und so. Verteidige es, halte es fest. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, also wir haben gesagt hier, wiederkäuen wie eine Kuh, knurren, fauchen wie ein Löwe. Und jetzt habe ich noch ein Wort gefunden, das mir auch ganz gut gefällt, ist gurren wie eine Taube. Das ist in Jesaja 38, 14. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Hier werden uns zwei Tiere vor Augen geführt, eine Schwalbe und eine Taube. Und das Wort Hagar ist gurren wie eine Taube. Mir gefällt das. Die Schwalbe beweglich. Das dir vor Augen geführt wird, dass was Gott dir zugesagt hat, ist schon der Trost, aber es ist nicht verfügbar. Es ist immer noch etwas, was Gott dir zugesagt hat. Es ist nichts, wo du jetzt einfach sagst, gut, danke Herr, und dann rennst du weg wie der verlorene Sohn, lässt dir dein Erbe auszahlen und landest bei den Schweinen. Nein, das, was Gott dir zugesagt hat, ist etwas, was dich beim Vater halten sollte, wo du nicht sagst, okay, danke, toller Gottesdienst, jetzt kommt die Woche wieder und ich mache doch, was ich will. Am Freitag bin ich wieder total niedergeschlagen und fertig. Denk mir, Sonntag gehe ich wieder in Gottesdienst, dann bin ich wieder gut drauf und dann kommt wieder die Woche und ich schnarche schon wieder völlig ab und bin wieder völlig da nieder und dann komme ich wieder und so. Immer wieder vom Vater weg zu den Schweinen und wieder zurück zum Vater und wieder zurück. Mach das nicht. Und gurren wie eine Taube. Das erste Wort, das meine älteste Tochter gelernt hat, war Gru Gru. Das war das erste Wort, das sie gesprochen hat. Es lag einfach daran, dass wir unter dem Dach wohnten in der Stadt. Und da ist es so, dass da ganz viele Tauben waren, die uns unsere Fenster herum da an der Dachrinne waren. Gru, gru. Und da konnte ich dann auch studieren, was gurren wie eine Taube bedeutet. Gurren wie ein Gurren, das Gurren einer Taube ist ein Kommunikationsmittel, ein funktionales Kommunikationsmittel. Kann ganz viel bedeuten. Also beim Balzen zum Beispiel, hast du schon beobachtet, plustert sich das Männchen auf, macht Gru-Gru und sagt, hey, ich bin da, ich bin der Schönste, ich bin begehrenswert. So, das versucht er da zu sagen mit Gru-Gru. Und wenn eine Taube dann zum Nest kommt, sagt sie Gru-Gru, um die Küken zu beruhigen. Und wenn irgendwie mehrere Tauben da sind und die eine dem anderen zu nahe kommt, sagt die Taube Gru-Gru und sagt, das ist mein Gebiet, da gehst du jetzt mal nicht weiter. Und das ist letztlich das, was du mit diesem Wort tun kannst. Du kannst es aussprechen in den unterschiedlichsten Situationen. Gurren wie eine Taube. Du kannst es auch dir selbst sagen, kannst es deinen Kindern sagen, kannst es deinem Ehepartner sagen. Der ist wie ein Baum an einem riesigen Fluss, die dicksten Früchte wachsen an ihm, sagt die Volksbibel. Ich erzähle euch keinen Stuss, seine Blätter werden nie gelb, die fallen auch nicht ab. Was er anfasst, gelingt ihm und er wird niemals schlapp. Und es geht um nicht weniger als um das. Es geht darum, dass dein Leben mit Energie versorgt wird. Es geht darum, dass dein Leben neue Kraft gewinnt. Wo schöpfst du diese Kraft? Wo findest du diese Verbindung? Du findest sie, indem du dir den Kopf machst darüber, was Gott sagt und über sein Wort nachsinnst, Tag und Nacht. Ich will das nochmal ein bisschen praktischer machen. Nehmen wir nochmal diesen vielleicht etwas seltsamen Text, der dir angemutet hat, Jesaja 38, Vers 16. Und nehmen wir mal an, dieser Text ist dieses Teil hier, was ich in der Hand halte. Und du schaust jetzt diesen Text an und sagst, ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Und du denkst dir, ich sehe hier Tiere in diesem Text. Was haben denn diese Tiere vielleicht mir zu sagen? Und du siehst einen Kreis. Und dann bewegst du dieses Wort und drehst es und wendest es. Und dann siehst du dich, fragst dich, wo bin ich? Ich schaue nach oben, also bin ich unten. Ich leide Not. Und du formulierst ein Gebet. Herr, tritt für mich ein. Und jetzt hat dieser Text eine völlig andere Wendung genommen und du siehst ein Viereck. Und dann kannst du diesen Text weiter bewegen und kannst es drehen und dann sagst du, ich muss was tun. Zwitschern wie eine Schwalbe. Das Schöne am Winter ist ja, dass der Frühling schon unterwegs ist. Du kannst dich freuen. Der Frühling ist schon da. Die schönste Jahreszeit, die Zeit der Auferstehung ist schon da. Ich kann den Gott preisen, ich kann ihn anbeten. Aber ich kann natürlich auch ein bisschen was von dieser Schwere in mir spüren und sagen, Vater, deine Worte. Und du siehst dann ein Dreieck. Und es ist doch alles genau dasselbe, es ist alles eins. Es ist nur, weil du unterschiedlich drauf guckst, siehst du unterschiedliche Aspekte dieses einen Textes. Und ich sag dir eins, wenn du diesen Text wiederkäust, wenn du damit mehr dich auseinandersetzt, kommst du in Tiefen, schließt sich dir Trost auf, schließt sich dir ja im Grunde letztlich immer wieder die Liebe des Vaters auf. Manche Leute sagen meditieren, aber meditieren ist vielleicht insofern nicht so ganz so hilfreich, weil dann manchmal, also ich jedenfalls, da gehen dann meine Gedanken irgendwo hin. Ja, und dann denke ich über die nächsten Dinge, die ich machen muss. So hilft mir so ein Text schon, wenn ich darüber nachsinne, all die unterschiedlichen Aspekte zu sehen. Und ihr seht, ich habe ein einziges Teil in der Hand, das aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich aussieht. Und die einen würden sagen, ich sehe einen Kreis. Und der andere sagt, nein, ich sehe ein Viereck. Und der dritte sagt, nee, ich sehe ein Dreieck. Und ich sage, ja, ihr habt alle recht. Und ich bin gespannt, was du siehst. Erzähl mir, was du aus diesem Text für dich nimmst. Was hat dich getröstet? Zum Beispiel auch, dass meine Augen Verlangen haben, voll Bock haben. Vielleicht ist das ein Gebet, was du für dich jetzt 2026 auch beten kannst. Sagst du, Herr, gib mir ein neues Verlangen. Gib mir eine neue Sehnsucht. Herr, du hast mich so reich beschenkt. Du hast mir so viele Zusagen gemacht. Fang an, diese Zusagen zu entdecken. Fang an, dein Reichtum zu entdecken. Fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Mach dir einen Kopf drum und versuche auch etwas strikter zu sein mit den Leuten, die keinen Bock auf Gott haben. Mit den Leuten, die nur rumlästern und nur über andere Leute herziehen. Mit Leuten, die sich überhaupt nicht um Gott kümmern. Verbinde dich mit Menschen, die Bock auf Gott haben. Du bist einer von ihnen, sonst wärst du heute nicht hier. Ich bin einer von ihnen. Ich habe voll Bock drauf. Ich habe voll Bock auf 26. Ich habe voll Bock darauf zu sehen, was Gott 26 tun kann. Wenn das auch dein Gebet ist, lass uns gemeinsam aufstehen und sagen, Herr, wir haben voll Bock auf dich mit diesem nächsten Lied.